Hallo, ich bin Eva Holzhäuser und ihr hört den PH-Podcast. Hier rede ich in jeder Episode mit einem PhD-Kandidaten oder einer PhD-Kandidatin aus den verschiedensten akademischen Bereichen. Es geht um die Inhalte ihrer Forschung und den Menschen dahinter. Ich möchte hier Wissenschaft kommunizieren und gute Geschichten erzählen. Allerdings nicht von den ganz Großen, sondern von den Anfängen. Wie kamen Sie dazu? Was motiviert Sie? Und was haben Sie auf Ihrer bisherigen Reise erlebt? Weil ich glaube, dass jeder von uns eine interessante Geschichte zu erzählen hat und auch, dass aktuelle Forschung mehr in unseren Alltag integriert werden sollte. Und das ohne große Hürden. Kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin selbst studierte Biotechnologin und finde Wissenschaft eigentlich richtig gut, habe aber einfach zu viele unterschiedliche Interessen, um eine leidenschaftliche Forscherin zu sein. Versteht mich nicht falsch, natürlich haben auch tolle WissenschaftlerInnen viele Interessen und Hobbys, aber vermutlich mehr Disziplin und Fokus als ich. Mein erster Gast ist Lisa Buczynski. Lisa promoviert zurzeit am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin und forscht im Feld der Mikrobiota. Das ist ein großes Wort. Gemeint sind damit alle Mikroorganismen, also zum Beispiel Bakterien und Pilze, die in und auf einem Lebewesen wohnen. Bei Menschen wären das zum Beispiel die Milchsäurebakterien auf unserer Haut, die ihr einen gewissen Schutz verleihen, aber auch E. coli-Bakterien in unserem Darm, die bei der Verdauung helfen.
Okay, also es nimmt auf.
Ja.
Achtung!
Es ist Samstagmorgen und aufgrund des Lockdowns sitzen Lisa und ich jeweils vor unseren Laptops zu Hause und nehmen das Gespräch remote auf. Dementsprechend hat die Tonqualität etwas gelitten, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich aufgeregt, freue mich aber auch total auf das erste Interview, besonders weil Lisa eine gute Freundin von mir ist und sogar schon erste Erfahrung in der Wissenschaftskommunikation gesammelt hat. Und jetzt geht es los. Viel Spaß! Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hi Eva. Sehr schön, dass du mich als ersten Gast in deinen Podcast eingeladen hast. Da fühle ich mich natürlich nur geehrt und bin bester Laune.
Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, sondern legen direkt los mit ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Warmwerden. Bist du bereit?
Mhm. Klar.
Labor oder Schreibtisch?
Labor.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Rad oder Bahn?
Rad.
Twitter oder Instagram?
Instagram.
Schuldig. Pilze oder Bakterien?
Mhm. Bakterien, berufsbedingt.
Dann erzähl uns doch mal berufsbedingt, was du da so mit diesen Bakterien machst.
Ja, ich arbeite in meiner Promotion an den Darmbakterien. Und wir analysieren die Darmbakterien mit Licht, also auf eine andere Art und Weise, als es bisher gängig ist. Und wir versuchen zu verstehen, ob wir anhand des Darmmikrobioms Krankheitsverläufe oder überhaupt erst, ob eine Krankheit entsteht, ob wir das irgendwie sehen können und vorher bei der Diagnose helfen möglicherweise. Und das Ganze machen wir im Kontext von Autoimmunerkrankungen, sowas wie Rheuma oder Morbus Crohn, ist vielleicht am bekanntesten, würde ich sagen.
Und bist du da auf eine bestimmte Art von Bakterien spezialisiert? Also gibt es vielleicht da so eine Art Bakterienstamm oder so? Oder welche eine Gruppe von Bakterien, die einen bestimmten Job macht, die ihr euch anguckt?
Ja, mit dem Job trifft es schon irgendwie ganz gut. Es gibt leider keinen Namen, den ich dir jetzt nennen kann, von Bakterien, die wir uns speziell anschauen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir schauen ja mit Licht auf die Bakterien und es ermöglicht uns, die Oberfläche der Bakterien zu sehen. Und wir vermuten, dass es auf der Oberfläche von Bakterien so Moleküle gibt, die vielleicht so aussehen wie Moleküle unserer Zellen in unserem Körper. Jetzt mal angenommen im Gelenk zum Beispiel von einem Rheumapatienten. Und dass darauf die Entzündung des Gelenks beruht, weil das Immunsystem quasi einen Fehler macht und die Bakterien natürlich für ein Problem hält, aber wenn es dann im Körper unterwegs ist, ein ähnliches Molekül findet und nicht mehr genau weiß, ob es jetzt das Bakterium ist oder der eigene Körper und daher dann sozusagen diese Entzündung auslöst. Deswegen suchen wir Bakterien, die eben Oberflächenmoleküle haben, die unseren menschlichen Oberflächenmolekülen ähnlich sehen können.
Und in der Biologie ist es ja oft so, dass Mechanismen, oder was heißt oft, Mechanismen können zum einen positiv für uns sein, aber auch negativ. Das klingt jetzt erstmal ziemlich negativ für den menschlichen Organismus. hat das denn auch, also könnte das für eine andere, also eine Kehrseite noch haben, dass es für den Menschen auch einen Vorteil hat, dieser Mechanismus?
Ja, da hast du völlig recht. Es könnte ja natürlich auch sein, dass die Bakterien sind super divers. Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie bewusst. Und warum sollten das dann nur Oberflächenmoleküle sein, die uns Menschen ähnlich sind, sondern es könnten auch Oberflächenmoleküle sein, die zum Beispiel Erregern von Krankheiten ähnlich sind. Jetzt im aktuellen Fall zum Beispiel sehen die Bakterien dem Virus ähnlich und könnten uns dann so helfen, das Virus schneller zu bekämpfen. Also du hast komplett recht, es gibt es positiv und negativ.
Und wie konkret könnte deine Forschung oder deine aktuelle Arbeit denn in unserem Alltag ankommen?
Ja, also das ist immer eine spannende Frage. Und ich meine, alle haben schon mal was von diesen Probiotikern gehört, ne? Dass Leute ihr Darmmikrobiom sozusagen so ein bisschen aufpolieren. Und das wäre auch in unserem Fall natürlich eine Möglichkeit, dass man dann so ein bisschen spezielle Bakterien bekommt, um einen gegen Krankheiten zu schützen oder um das Immunsystem auf bestimmte Vorgänge vorzubereiten. Das könnte man schon, dann kriegt man halt so sein Anti-Rheuma-Tütchen in der Apotheke mit den richtigen Bakterien drin. Das wäre schon eine Idee. Was im Moment einfacher zu realisieren ist, ist, dass wir bei der Diagnose helfen und schauen, ob Patienten eigentlich auf Therapie gut antworten können und ob es ihnen besser geht, dass wir unsere Methode dafür nutzen. Aber ja, langfristig wäre so ein Anti-Rheuma-Tütchen von Lisa in der Apotheke schon ein Ziel.
Das klingt total cool. Ich hoffe und wünsche euch ganz viel Erfolg, dass das bald klappt.
Vielen Dank.
Wie war denn dein Werdegang, und wie bist du dazu gekommen, was du heute machst?
Ja, das könnte ich dich ja eigentlich zurückfragen, nicht wahr? Also, wir haben jetzt zusammen uns für den gleichen Studiengang entschieden. Nicht zusammen, aber wir haben am Ende den gleichen Studiengang gemacht. Und bei mir war die Faszination immer, okay, Biologie, das Verständnis von diesen ganzen Abläufen, die in meinem eigenen Körper passieren und ja auch oft funktionieren. Man bemerkt es ja oft immer erst, wenn es nicht funktioniert, was da eigentlich los ist. Und das in eine Anwendung zu bringen, die das Leben hoffentlich verbessert, das war so für mich der Anspruch, Biotechnologie zu studieren. War das bei dir auch so? Oder
Bei
hattest du eine
mir,
andere?
ja, es begann bei mir, glaube ich, mit Es war einmal das Leben. Kennst du diese Sendung? Ist das eine Zeichentrickserie für Kinder, in der erklärt wird, wie
Ja.
der Körper funktioniert? Also so ein bisschen, da wird halt der
Oh, da sind
Blutkreislauf
doch diese Zellen
dargestellt.
mit der Warnleuchte.
Das, ja, also es gibt halt die Körperpolizei, das sind dann so kleine weiße Männchen, das sind dann die weißen Blutkörperchen und dann gibt es die roten, die transportieren immer so lustige Sauerstoffblasen umher und wenn dann, weiß nicht, der Mensch in dem Film oder in der Serie ein Antibiotika genommen hat, Antibiotikum, dann werden so Waffenlieferungen kommen dann durch die Blutbahn und so. Also es ist total toll gemacht und total toll dargestellt. Und ich habe tatsächlich, als ich mal für eine Klausur gelernt habe, mir das nochmal angeschaut und habe da festgestellt, wow, das ist auch total richtig. Also das ist eine ganz großartige Art der Wissenschaftskommunikation. Bei mir hat es super funktioniert. Ich war total hooked, und super interessiert und da habe ich, glaube ich, meine Faszination und Leidenschaft für Biologie entdeckt. In der Schule später habe ich dann auf jeden Fall gemerkt, dass mich so Dinge wie, weiß nicht, Zoologie und irgendwelche blöden Blätter einkleben und so, das fand ich blöd. Also ich fand es spannend, wo es mit dem Mikroskop losging. Also alles, was so klein ist, dass man es nicht mehr mit dem Auge sehen konnte, fand ich cool. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben.
Ja, Blätter einkleben war auch meine absolute Horrorvorstellung, wo ich dachte, ich kann niemals reine Biologie studieren, wenn ich da Blätter einkleben muss. Und dann noch entscheiden, ob das ein Lippenblütengewächs ist oder ein Korbblütler. Also, nee. Entschuldigung, aber das ist echt nicht meins.
Absolut, ja. Okay, das war jetzt der Studiengang. Dann ist ja so wenn der Studiengang feststeht, ist ja Bachelor, Master so der klassische Verlauf an der Uni. Jetzt bist du am Promovieren. Wie kam es denn dazu, dass du dich für eine Promotion entschieden hast?
Das war ein bisschen Zufall, so wie ich das tatsächlich oft beschreiben würde. Ich war von dem Thema fasziniert seit meiner Bachelorarbeit. Da hatte ich eine Professorin im Studium, die mich irgendwie super beeindruckt hat, so wie so ein kleines Vorbild. Die hat halt auch Mikroben, also kleine Bakterien, und die hat halt gesucht, ob die eine bestimmte Funktion haben können, die man dann in der Anwendung benutzt, und hat ihr Unternehmen daraus gegründet. Und sie ist halt auch Professor Doktor. Und dann dachte ich, okay, da muss ich auf jeden Fall noch dranbleiben und noch ein bisschen was leisten, bis ich in ihre Fußstapfen treten kann. Und dann hatte ich einfach Glück, dass ich bei meinem jetzigen Institut, dass die Projekte sich in Richtung Human orientiert haben und es halt eine Gruppe gibt, die Darmbakterien interessant findet. Und habe ich mir beide Felder geschnappt und darf das jetzt machen und bin da eigentlich sehr froh drüber.
Und wie kam es dazu, dass du dich für Darm, also oder wie kam es dazu, dass du dich auf Darmbakterien spezialisiert hast?
Nun, man spricht ja von dem gesamten Mikrobiom oft. Das sind ja alle Bakterien, die auf dem Menschen irgendwo wohnen können. Und das Darmbakterium ist so, oder das Darm, die Darmflora, die Darmbakterien, die haben so eine spezielle Rolle, weil im Darm sehr, sehr viele Immunzellen auch leben, sagen wir jetzt einfach. Und da ist ein stetiger Kontakt zwischen den Bakterien und dem Immunsystem. Das heißt, wenn man versucht, einen Krankheitsverlauf irgendwie von den Bakterien abhängig zu machen, ist das so die erste Stelle, wo die Immunologie, also die Lehre von der Krankheit sozusagen irgendwie mit eingreift. Und deswegen ist es so, die low-hanging fruit, muss man fast sagen. Also da den Zusammenhang herzustellen, ist vermutlich am einfachsten. Und dann wird sich das Feld hoffentlich später ausweiten auf so Hautmikrobiom auch, also Bakterien auf der Haut, Bakterien im Mund. Das merkt man schon, es entwickelt sich dahin, aber die Proben sind auch am einfachsten natürlich zu bekommen von den Darmbakterien, also relativ einfach. Deswegen ist das Forschungsfeld da sehr aktiv und auch ich.
Und du bist ja jetzt in der Immunologie unterwegs, das heißt, du beschäftigst dich mit Immunsystem und Krankheiten und Pathogenen, also Krankheitserregern. Da hat doch bestimmt die aktuelle Covid-Pandemie deinen Forscherinnenalltag stark beeinflusst, nehme ich an.
Ja, tatsächlich schon. Ich muss sagen, dass ich am Anfang dachte ich so, oh Gott, damit möchte ich aber nichts zu tun haben, weil Immunologie ist nicht gleich Virologie, also die Lehre vom Virus ist nochmal was ganz anderes, da gibt es ganz andere Experten. Aber tatsächlich hatten wir Glück und haben auch Covid-Patientenproben bekommen, und zwar tatsächlich Proben von deren Darmbakterien, und konnten sozusagen da schauen, gibt es da Unterschiede, und konnten sogar auch unsere Theorie, dass die Bakterien Moleküle haben, die vielleicht auch einem Virus ähnlich sehen, so ein bisschen austesten an diesen Proben, und hatten somit eigentlich relativ viel Glück in der Krise, forschungstechnisch gesehen sozusagen.
Hattest du denn in deiner bisherigen Promotionszeit so einen richtig großen Forschungsmoment, wo du so dachtest, wow, tolle neue Erkenntnis, die uns wirklich weiterbringt oder die dich einfach nur für dich persönlich total fasziniert hat?
Ja, ich glaube, es gab gleich einen zu Beginn der Promotion, als ich zum ersten Mal die von der Stuhlprobe isolierten Bakterien mit Licht analysieren konnte. Und dann festgestellt habe, dass es tatsächlich für jeden Menschen anders aussieht. Und ich sah dann da in meiner Fantasie sehr viele Tierbildchen und war total fasziniert. Und ich glaube, ich habe meine ganze Arbeitsgruppe, die das ja schon eine Weile gemacht hatte, sehr unterhalten mit meiner kindlichen Freude. Und tatsächlich wissenschaftlich gesehen ist der Moment des Durchbruchs, oder jedenfalls fühlt es sich für mich so an, tatsächlich die Proben, von denen ich gerade sprach, die jetzt mit den Corona-Patienten zusammenkamen. Denn wir konnten zeigen, dass die Bakterien nicht nur in der Theorie Virusstrukturen oder Virusmoleküle ähnlich auf der Oberfläche haben, sondern dass es so ist. Und das war für mich so ein, okay, wir haben uns das nicht ausgedacht. Bakterien haben Strukturen, die das Immunsystem trainieren. Und das bildet sozusagen die Basis meiner fortschreitenden Arbeit. Und da bin ich sehr glücklich, denn jetzt gibt es die Basis endlich.
Sehr gut. Du hast ja schon eben erwähnt, dass du mit menschlichen Stuhlproben arbeitest, unter anderem, um eben an die Bakterien ranzukommen. Hattest du denn schon mal einen, ich sag's jetzt einfach, richtig beschissenen Tag im Labor?
Ja, aber man muss dazu sagen, dass du ja auch schon während wir mal zusammen im Labor gearbeitet haben, dich nie wirklich zusammengerissen hast, keine Witze ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, mit Scheiße als Wortwitz, ne? Das wird ja schon oft gemacht jetzt in unserem Labor. Ich war sehr lange sehr glücklich und konnte immer behaupten, dass ich mich noch nicht in einer Stuhlprobe geduscht hatte, denn wir müssen sehr viel durch Filter durch und das hat auch was mit Druck zu tun natürlich. Das heißt, wir müssen manchmal auch richtig Kraft aufwenden. Und ich dachte immer, ja, mein Gott, also man sieht doch, ob der Filter bricht, ja, also da muss man sich doch mal zusammenreißen. Ja, ich habe es jetzt auch geschafft. Ich bin jetzt da nicht mehr jungfräulich, sondern mein Kittel trägt jetzt auch die ersten Stuhlprobenflecken. Ich bin froh, dass ich Brillenträgerin
Oh, oh
bin.
Gott.
Und es war sowieso auch ein Tag, wo es so viele Proben waren und ich war gar nicht gut drauf. Und dann passiert mir natürlich dieser Unfall. Man reinigt danach das ganze Labor und natürlich, es kommt nie irgendjemand im Labor vorbei. Aber wenn dir sowas passiert, dann wollen auf einmal alle Leute kurz gucken, was du so machst oder ob du mitkommen willst zum Mittagessen. Und dann geht halt ständig die Tür auf und die Leute sagen so: Oh, Lisa, oh. Oh, das ist ja blöd. Und machen alle schnell die Tür wieder zu. Und du stehst da wie so ein begossener Pudel wa im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das war ein beschissener Tag.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, ich glaube, genug mit den Fäkalwitzen. Ihr habt ja offen, also du hast ja offensichtlich zu deinen, ich sag mal, Forschungsobjekten eine bisschen schwierige Beziehung, aber hast du da trotzdem schon mal so eine persönliche Bindung aufgebaut? Wie blöd das auch klingen mag, passiert.
Ja, ich finde das gar nicht so blöd. Ich weiß nicht, ich würde fast sagen, dass alle irgendwann so eine gewisse Verbindung entweder zu den Forschungsgegenständen oder zu den Instrumenten entwickeln. Wie gesagt, ich bin sehr erfreut immer über diese Muster, die ich sehen kann, wenn ich analysiere, wo ich sage, das sieht aus wie ein Tier hier, das ist der Wal, das ist das Waldarmmikrobiom und so. Neuerdings kommen jetzt Bananenmikrobiome dazu. Also da sehen wir schon schöne Muster, die ich dann sehr gerne benenne. Und das Gerät, was die Analyse macht, wird bei uns behandelt, als wäre es ein Kollege. Also es ist eigentlich verwunderlich, dass wir nicht morgens auch noch guten Morgen sagen zu dieser Maschine. Aber es geht halt schon, ach, jetzt, was hat er denn jetzt? Ach, jetzt ist ihm das hier zu warm vielleicht. Da müssen wir mal die Klimaanlage anmachen. Also so reden wir.
Hat es denn einen Namen?
Und ja.
Also habt ihr der Maschine einen Namen gegeben?
Das ist der Herstellername tatsächlich, der Influx. Und wir haben ihn nicht umbenannt, aber wir haben ihn sehr, sehr vermenschlicht tatsächlich. Also hat keinen extra Namen bekommen, sondern läuft unter dem Markennamen, aber es trotzdem.
Ich.
Hattest du denn mal eine sehr innige Beziehung im Labor zu, weiß ich nicht, zu einem Gerät oder zu einer Probe?
Ja, ich glaube, in meiner Masterarbeit habe ich irgendwie das Massenzytometer ins Herz geschlossen. Wir haben, glaube ich, keinen wirklichen Namen dafür, also keinen, ich sag mal, menschlichen Namen dafür gefunden. Aber es das heißt ja, also der Markenname ist CyTOF in dem Moment. Und wir haben es, glaube ich, manchmal Zyto oder so genannt. Und ja, irgendwie ist es dir ans Herz gewachsen, auch weil es so eine empfindliche Maschine ist. Ja? Also da
Ja,
kann schon viel
das kann ich
schiefgehen und
total
man ist immer
verstehen.
einfach wahnsinnig froh, wenn es läuft.
Ja, ich glaube auch, am Ende ist es nicht nur eine positive Beziehung, die man aufbaut, es ist auch eine gewisse Angst, dass wenn man das Gerät verärgert hat, es vielleicht nicht mehr funktioniert. Und wie aufgeschmissen wäre man denn dann?
Ganz genau, ja. Fühlst du dich denn grundsätzlich wohl im Labor oder ist die Arbeit dort ein notwendiges Übel für dich?
Oh, ich mag das Labor sehr gern. Ich habe festgestellt, ich mag es auch eigentlich am liebsten, wenn so alles ganz ordentlich und ruhig ist und ich da alleine so vor mich hinwuseln kann. Es kommt mir immer sehr funktional vor. Es sind halt Arbeitsplätze, wo die einfach darauf ausgelegt sind, dass du von A nach B kommst durch den Tag. Und das finde ich sehr faszinierend. Also wenn man sich mal meinen Schreibtisch anguckt, dann weiß man auch, dass ich da nicht so gut von A nach B komme. Weil man muss nämlich erst 5 Blätterstapel verrücken, um überhaupt die Tastatur zu finden. Nee, ich glaube, Büromensch bin ich nicht so.
Besitzt du privat einen nerdigen Gegenstand, der dich unter Kennerin sofort als Biotechnologin outen könnte? Also hast du vielleicht mal was aus dem Labor mitgehen lassen?
Ja, ich glaube, man muss zugeben, dass wohl schon mal das ein oder andere Labor. Gefäß und damit meine ich so Plastikteile haben bestimmt schon mal den Weg nach Hause gefunden. Manchmal weiß ich einfach auch nicht mehr, wie ich Zucker oder irgendwas transportieren soll. Das ist super praktisch dafür. Aber Also was richtig Nerdiges hatte ich eher früher. Da hatten wir nämlich so einen Kombucha-Pilz. Erinnerst du dich noch? Den hatten wir doch im Bachelorstudium, wurde der uns doch so versprochen von unserer Professorin. Und ich hatte tatsächlich einen davon zu Hause und das war immer so eine gewisse, es hatte Abschreckungspotenzial, weil das riecht halt sehr säuerlich. Die gären ja vor sich hin und machen so säuerliche Getränke. Unsere hat immer ein sehr saures Getränk gemacht, das nennt sich Essig. ja, genau, das ist wahrscheinlich das Nerdigste, was ich je hatte. Wie ist bei dir? Du hast so einen Eppen, so einen Pipettenstift, weiß
Den habe
ich.
ich aber nicht geklaut, den habe ich ehrenhaft erworben. Ja, das ist so ein.
Aha.
Es ist ein Kuli, ein Kugelschreiber und der hat den Form einer Pipette. Vielleicht für alle ZuhörerInnen, die nicht wissen, was Pipetten sind, was auch vollkommen legitim ist. Man ist in der Biotechnologie, also zumindest im Studium, erstmal wahnsinnig viel damit beschäftigt, farblose, klare Flüssigkeiten vom einen Gefäß in ein anderes zu transportieren. Und davon oft sehr, sehr kleine Mengen. Also wenn du im Labor viel arbeitest, ist relativ schnell ein Milliliter für dich ein ganzer Ozean. Also werden winzigste Volumina transferiert. Und dafür benutzen wir Pipetten. Und die sind so im Mikro- oder Milli- und Mikroliterbereich. Genau, und die sind ein sehr zentrales Werkzeug in der Biotech, würde ich mal behaupten. Und da muss man erstmal lernen, mit umzugehen. Ja, und als wir dann damals, wir haben irgendwie eine neue Lieferung Pipetten bekommen, da als ich als Tutorin gearbeitet habe. Und dann war halt als Werbegeschenk, waren diese Kulis dabei und es gab natürlich nicht viele davon und die waren heiß begehrt und ich habe einen bekommen. Yes! Und ich konnte ihn auch verteidigen, weil den wollte mir natürlich jeder klauen, aber ich habe ihn immer noch.
Ja, ich gebe jetzt zu, ich habe auch so einen und zum Glück sagst du, du hast deinen noch. Das heißt, ich habe deinen nicht geklaut. Ist schon mal gut. Aber irgendjemand vermisst seinen vielleicht. Ja, ich war nicht sehr ehrenhaft, würde ich sagen.
Findest du denn, dass es bei oder unter BiotechnologInnen bestimmte Charakterzüge gibt, die häufig vorkommen? Also gibt es so eine Art Typ?
Oh ja, ich glaube, es gibt zwei Typen, würde ich mal vermuten. Und zwar gibt es die Biotechnologinnen, die sehr detail getreu arbeiten können. Wir haben so Anleitungen, die man runterarbeitet. Und es gibt wirklich Wissenschaftlerinnen, die sich so an jeden einzelnen Punkt ganz strikt halten. Und dann gibt es so den chaotischen Labortyp. Da wird einfach losgegangen mit einer Idee und dann wird was gemacht, was schon grundsätzlich der Anleitung folgt. Aber ob das jetzt, so wie du gerade ansprachst, die immer genau die richtige Menge an der farblosen Flüssigkeit ist oder ob das so. Ja, manchmal auch so ein bisschen, ja, habe ich hier schnell gemacht. Pi mal Daumen. Genau, das sind die zwei Typen.
Welcher glaubst du davon trifft auf dich zu?
Ah, da muss ich leider mir meine eigenen Illusionen, mir meine eigene Illusion nehmen. Ich bin auf jeden Fall der Chaot.
Und würdest du dann auch lieber mit Chaoten arbeiten? Oder würdest du dann als Ausgleich einen ordnungslieben Biotechnologen oder eine Biotechnologin bevorzugen?
Ja, ich habe gerade als Teampartner in der kleinen Zweierkonstellation tatsächlich einen Biotechnologen, der sehr, sehr detailgetreu und detailverliebt arbeitet. Und ich glaube, nur so, nur zusammen können wir das schaffen. Wenn da zwei Chaoten aufeinandertreffen würden, dann würde wahrscheinlich ja, das Labor irgendwann in völligem Chaos versinken. Also nee, man braucht beide. Und ich bin super froh, dass ich einen detailverliebten Partner habe im Moment.
Wunderbar. Das klingt doch nach einer sehr harmonischen Laborarbeit. Lisa, ich möchte dich gerne als Versuchskaninchen haben für meine allererste Rubrik. Sie heißt das Forschungstier. Ich blende jetzt den Jingle ein. Achtung. Das Forschungstier. Und zwar ist die folgende Frage: Wenn die Forschungswelt ein Tier wäre, welches wäre es?
Oh. Also woran ich spontan denke, ist tatsächlich ein feuerspeiender Drache. Sind Drachen Tiere in diesem Kontext, ist die erste wichtige Frage.
Ich würde sagen, ich meine, die zählen tendenziell zu den Fabelwesen, denke ich, aber ich würde es auf jeden Fall gelten lassen. Ich bin gespannt, wie du das erklärst.
Okay, feuerspeiender Drache, folgendes. Die Wissenschaft ist für mich so ein bisschen, man möchte irgendwie sie beherrschen können und verstehen, also im Sinne von den Drachen zähmen und auf ihm fliegen und reiten. Und das ist also so eine sehr romantische Vorstellung. Aber am Ende ist die Wissenschaft doch sehr kratzbürstig auch. Und ab und an verbrennt man sich mal die Finger. Und vielleicht neigt, was einen so am Ende so ein bisschen einholt, ist, dass immer, wenn man eine Frage beantwortet hat, steht man vor der nächsten. Also steht man relativ häufig in so einer dunklen Höhle, in der Höhle des Drachen mit so einer kleinen Taschenlampe und geht immer so einen Meter voran und sieht halt so einen Meter mehr. Und dahinter ist immer noch der Drache, wo man nicht so genau weiß, ob er einen jetzt gerade mag oder nicht. Genau, feuerspeiender Drache. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle angehenden Wissenschaftlerinnen verstört. Es tut mir leid.
Ich finde es super. Die Wissenschaft ist eine dunkle Höhle. Das finde ich ist auch ein wunderbares Schlusswort. Ich bin für meinen Teil am Ende des Interviews angelangt. Liebe Lisa, vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du die erste Gästin in meinem Podcast bist. Wie
Vielen
fandst du
Dank,
es?
dass du mir dieses Vertrauen entgegengebracht hast.
Das war die erste Folge meines Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird im Februar auf jeden Fall eine zweite geben. Da geht es um die Geschichte der türkischen Geschichtsschreibung. Oder einfacher gesagt, dass die Geschichte immer aus dem Blickwinkel der Person erzählt wird, die sie aufschreibt. Ich bin Eva Holzhäuser und ihr hört den PH-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, folgt dem Podcast auf Instagram oder Twitter. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Lasst ein Like da, schickt gerne euer Feedback und Fragen. Ich freue mich und bin gespannt. Bis dann. Ciao.